Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Christiane Knoll am Mikrofon herzlich willkommen. Die Medien überschlagen sich mit Berichten über die unerträgliche Hitze. Und in Bonn, bei der UN-Klimakonferenz, tut man sich wieder einmal schwer mit dem Durchbruch. Sorgen, Appelle, Heuchelei. So hat unser Beobachter die Veranstaltung zusammengefasst, mehr dazu gleich. Beginnen werden wir mit einer Krankheit, die wie Alzheimer Nervenzellen im Gehirn absterben lässt. Nicht das Gedächtnis ist aber bei Parkinson betroffen, sondern zuallererst die Bewegungsfähigkeit. Obwohl Parkinson intensiv erforscht wird, weiß bislang niemand, wie genau sie entsteht. Und vor allem wo. Hierzu gibt es jetzt einen neuen Befund und der führt nicht ins Gehirn, sondern in den Darm. Christine Westerhaus stellt die Studie vor.
Bevor eine Parkinson-Krankheit ausbricht, können 20, vielleicht sogar 30 Jahre ins Land gehen. Weil viele Menschen schon lange vor den typischen Symptomen über Magen-Darm-Probleme klagen, vermutete ein deutscher Forscher 2003, dass die Krankheit nicht im Gehirn, sondern im Verdauungstrakt entsteht. Damals war das eine gewagte Hypothese, doch jetzt haben Ted Dawson von der Johns Hopkins School of Medicine in Baltimore und sein Team erstmals handfeste Indizien für diese Theorie vorgelegt.
Eine der Ideen war, dass krankhaft veränderte Proteine, die für die Entstehung der Parkinson-Krankheit verantwortlich gemacht werden, vom Magen aus über den Vagusnerv in das Gehirn gelangen. Also über Nervenbahnen, die die inneren Organe versorgen. Wir haben deshalb bei Mäusen, denen wir diese krankhaft veränderten Proteine verabreicht hatten, diese Verbindung zum Gehirn getrennt. Und tatsächlich konnten wir zeigen, dass diese Tiere keine Parkinson-Krankheit entwickelten.
Die Proteine, die für die Entstehung der Parkinson-Krankheit verantwortlich gemacht werden, heißen Alpha-Synucleine. Bei Parkinson-Patienten sind sie krankhaft verändert und führen im Gehirn dazu, dass Nervenzellen absterben. Ted Dawson und sein Team spritzten Mäusen diese krankhaft veränderten Eiweiße in Magen und Darm. Normalerweise zeigen die Mäuse einige Zeit später Parkinson-Symptome, nicht aber, wenn der Vagusnerv durchtrennt ist. Für Ted Dawson ein klarer Beleg, dass die schädlichen Proteine ihren Weg aus dem Darm ins Gehirn finden.
Ich denke, dass diese Beobachtung den Fokus der Parkinson-Forschung verändern wird. Wir sollten untersuchen, warum sich Alpha-Synucleine im Verdauungstrakt krankhaft verändern. Sind es die Darmbakterien, das, was wir essen, oder irgendwelche Infektionen? Das Ganze erinnert an die Entdeckung, dass Magengeschwüre von Bakterien verursacht werden. Niemand hätte das damals gedacht.
Dass körpereigene Bakterien in Zusammenhang stehen mit der Parkinson-Krankheit, legen mehrere Studien nahe. Sie zeigen, dass die Bakteriengemeinschaft im Darm von Parkinson-Patienten verändert ist. Eine Publikation im Fachmagazin Cell konnte sogar nachweisen, dass diese Veränderungen im Mikrobiom die fatalen Veränderungen im Alpha-Synuclein beschleunigen. Doch was genau ist Ursache und was Folge? Andere Parkinson-Forscher geben zu bedenken, dass sich die veränderten Alpha-Synucleine auch vom Gehirn aus in den Körper ausbreiten können. Es sei also weiterhin unklar, wo genau sie entstehen und welchen Weg sie im Körper nehmen.
Für mich würde das nächste Experiment so aussehen. Wir verändern bei Mäusen die Darmflora und schauen, ob sich die Alpha-Synucleine dadurch krankhaft verändern. Dann könnten wir unsere ganzen Ergebnisse zusammenführen und wüssten, was genau die Parkinson-Krankheit auslöst. Ob es tatsächlich die körpereigene Mikrobengemeinschaft ist oder Infektionen mit Bakterien oder Viren.
Im besten Fall könnten aus den jetzigen Ergebnissen neue Therapien entstehen. Beispielsweise über nützliche Bakterien als Probiotika oder auch als Stuhltransplantation. In jedem Fall aber könnten die Ergebnisse dabei helfen, eine Parkinson-Krankheit schon viel früher zu diagnostizieren.
Ich denke, dass unsere Ergebnisse auch andere Neurowissenschaftler motivieren werden. Viele neurodegenerativen Krankheiten hängen mit krankhaft veränderten Proteinen zusammen. Man wird sich das genauer ansehen. Die Frage ist, spielt der Darm auch bei der Alzheimer-Krankheit oder anderen Demenzen eine Rolle?
Frontotemporal dementia or something like that.
Eiweiße finden ihren Weg aus dem Darm ins Gehirn von Mäusen und lösen dort Parkinson aus. Christine Westerhaus hat die Studie vorgestellt. Japan geht wieder auf Walfang. Wie angekündigt, will die Nation an ihre große Tradition anknüpfen und von Montag an Wale kommerziell jagen. Die Meeresriesen stehen sowieso unter Druck, deshalb ist das eine Niederlage für den Meeresschutz. Dem hat sich Antje Boetius verschrieben, Direktorin am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Ich habe heute Mittag mit ihr telefoniert und sie gefragt, wie sehr sie der Ausstieg Japans aus der Internationalen Walfangkommission beunruhigt.
Da gibt es natürlich beunruhigende, aber auch eigentlich ganz gute Nachrichten drin. Wir am Alfred-Wegener-Institut beschäftigen uns ja vor allen Dingen mit der Frage des Meeresschutzes in der Antarktis. Japan hatte dort ein wissenschaftliches Programm, was sehr umstritten war in der Antarktis, weil man zwischen wissenschaftlichem Interesse und kommerziellem Interesse nicht unterscheiden konnte. Und ich gehöre zu denen, die es für absolut richtig finden, dass Japan gesagt hat, wir beenden das wissenschaftliche Programm. Wir haben eine traditionelle Sicht auf Wal als Nahrung und wollen Wale fangen, aber dann eben nicht in der Antarktis, sondern in eigenen Gewässern.
Das japanische Küstengebiet, um das es geht, ist etwa viermal so groß wie die Landfläche Japans im Vergleich zum riesigen Pazifik. Ist das ja nicht viel. Werden die Wale nicht einfach ausweichen?
Das ist eine tolle Frage. Also erstmal ist es so, dass natürlich Japan auch grundsätzlich wie andere Nationen sich zur Nachhaltigkeit und auch zur nachhaltigen Fischerei und sauberen Ozean bekennt. Jetzt haben die auch vorgelegt einen Plan, wie viele Individuen sie fangen werden und welche Arten. Und sie zielen ab auf Bestände, die auch nicht direkt gefährdet sind, Kleinwale vor allen Dingen. Das Problem ist aber eben und deswegen auch die Sorge, dass es bisher keine Evidenz gibt, dass beim Walfang auszuschließen ist, dass man seltene Arten erwischt. Das ging den Isländern so, das ging den Norwegern so, dass das immer wieder vorkommt. Und im Nordpazifik gibt es einige Populationen von Walen, wo die Bestände auf wenige hundert Individuen runtergegangen sind. Und deswegen haben alle, die sich über den Zustand der Meere Sorgen machen, weiterhin eben auch Sorge, wenn es Walfang gibt, dass man dann die wirklich gefährdeten Populationen erwischt. Man muss sich das so vorstellen, dass zwar vielleicht nicht die Art als Ganzes dann gefährdet ist, aber es gibt eben Populationen von Walen, die nur einmal auf der Erde vorkommen, die ihre eigenen Gesänge haben, die ihr eigenes Verhalten haben und um die muss es uns auch gehen. Und deswegen die Sorge, dass eben bei all den Drücken, die Wale ansonsten auszuhalten haben, die Meere werden lauter, sie werden wärmer, sie sind voller Müll. Braucht es jetzt vielleicht nicht gerade noch Walfang, wenn man bedenkt, wie wenig Menschen überhaupt noch auf der Erde Wal essen wollen?
Sind denn die japanischen Gebiete besonders wertvolle Brutgebiete für Wale?
Ja, natürlich. Also es sind dadurch, dass Japan eine Insel ist und mitten im Meer ist und so eine große ökonomische Zone im Meer hat, überlappt diese japanische Zone, in der gefischt werden darf, nach den Umweltregeln Japans natürlich auch mit dem Habitat seltener Walarten. Das ist schon so.
Welche sind das zum Beispiel?
Da gehören bestimmte Populationen von Glattwalen, von der Nordkaper dazu. Man muss sich schon sehr genau damit beschäftigen, um dann eben zu erkennen, welche Bestände sind das. Wie gesagt, es ist nicht die Art als Ganzes, sondern es sind lokale Populationen mit besonderen Eigenschaften. Wale wandern allerdings auch und das ist eben auch ein Teil des Problems. Der Klimawandel verschiebt ja auch das Verhalten und die Migration aller Lebewesen, damit auch der Nahrung der Wale. Und wenn wir heute sagen, wir wissen, wo eine gefährdete Population lebt, heißt das nicht, dass wir wissen, wo die in 2 Jahren ist. Und alle diese Unsicherheiten sollten meiner Einschätzung nach dazu führen, dass es generell eigentlich ein Moratorium auf Wale gibt.
Wenn Japan in seinen eigenen Gewässern jagt, könnte das nicht vielleicht sogar einen erzieherischen Effekt haben. Wie ist Ihre Prognose? Wie lange wird Japan überhaupt noch Wale jagen?
Das ist ja eigentlich eine Frage, die davon abhängt, ob es einen Markt für Walfleisch gibt. Es ist ein künstlicher Markt, der wird aufrechterhalten, auch wegen der Frage traditioneller Arbeitsplätze, Kultur des Walfangs. Da glaube ich nicht, dass es so ausgehen wird, dass das, was da jetzt noch an Walfang stattfindet, direkt zu einem Lerneffekt führt. Es geht wirklich im Grunde um das Feedback der japanischen Bevölkerung. Die Zahlen, die mir vorliegen, zeigen, die jungen Leute wollen eigentlich nichts mehr mit Walfang zu tun haben.
Sie haben gerade noch mal das Moratorium angesprochen. Seit 1986 gilt ja ein internationales Moratorium für die Jagd, an das sich die Weltgemeinschaft bis auf wenige Ausnahmen auch gehalten hat. Es ist ja schon eine spannende Frage, warum sich viele Bestände trotzdem nicht erholen. Woran liegt das?
Ja, das besorgt mich auch sehr. Also mein Großvater war selbst für eine kurze Zeit Walfänger und war selber dabei, als die antarktischen Bestände auch von Deutschland praktisch bis auf 10% und weniger runter bejagt wurden. Diese Bestände sind ja nie zurückgekommen, trotz des Schutzes, die die Weltgemeinschaft angelegt hat. Und wir müssen einfach verstehen, dass es eine Vielfalt von Faktoren gibt, die auch auf die Gesundheit der Wale und Gesundheit des Lebens im Meer insgesamt einwirken. wo wir alle Wale gefährden, ist diese wahnwitzige Vermüllung der Meere. Das muss wirklich in den Griff bekommen werden. In der Nordsee finden wir ja überhaupt gar keine Totentümmler und Wale mehr, die nicht vollgestopft werden oder Seevögel mit Plastikmüll. Und der Klimawandel kommt obendrauf. Also für alle, die die Wale lieben und die die Meere lieben, heißt es für mich einfach hinschauen und unser System, wie wir mit Natur als Ganzes umgehen, dringendst verändern.
Sagt Professorin Antje Boetius vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Japan wird ab dem 1. Juli wieder kommerziell Wale jagen. Die größte Sorge der Meeresforscherin ist das nicht. Da steht die Verschmutzung der Meere weiter oben auf der Liste und der Klimawandel, womit wir in Bonn wären. Wenn über 190 Staaten an einem Tisch sitzen, dann ist es erfahrungsgemäß schwierig, Kompromisse zu finden. Zu beobachten war das gerade wieder bei der UN-Klimakonferenz, die den nächsten Gipfel Ende des Jahres in Santiago de Chile vorbereiten sollte. Welche Regeln sollen gelten auf dem Kohlenstoffmarkt? Die Antwort steht aus, obwohl die Tagung offiziell eigentlich gerade zu Ende geht. Von Industrie- und Schwellenländern wird derweil erwartet, dass sie ihre Treibhausgasemissionen deutlich reduzieren. Aber auch da sind von Bonn keine neuen Signale ausgegangen. Volker Mrasik zieht Bilanz.
Gute Nachrichten kamen heute nicht aus Bonn, sondern aus London. Als erste größere Industrienation hat sich Großbritannien per Gesetz dazu verpflichtet, bis zur Jahrhundertmitte kein CO2 mehr auszustoßen. Ein Signal auch an andere Staaten, so Archie Young, der Leiter der britischen Delegation auf der Bonner Klimakonferenz.
Zwischen 1990 und
2017 hat Großbritannien seine Emissionen um 42% reduziert. In derselben Zeit wuchs unsere Wirtschaft um 72%. Beides ist also miteinander vereinbar.
Doch viele andere Industrie- und Schwellenländer nehmen die Sache offenbar nicht so ernst. Nur Schweden und Norwegen haben bisher Null-Emissionsgesetze erlassen. In Frankreich, Spanien und Neuseeland gibt es entsprechende Gesetzesvorlagen und in weiteren 9 Ländern zumindest Vorschläge aus dem politischen Raum. Doch die großen Wirtschaftsmächte und Klimasünder China, Indien, Russland und USA sind nicht darunter. Das ist das Ergebnis einer Recherche der Energy and Climate Intelligence Unit, eines Klimainformationsbüros in London. Sein Direktor Richard Black präsentierte die Statistik jetzt zum Ende der Bonner Konferenz.
Wenn die Regierungen eine Erwärmung um mehr als 1,5 Grad Celsius vermeiden wollen, was sie ja im Paris-Abkommen vereinbart haben, dann müssen sie die CO2-Emissionen bis zur Jahrhundertmitte auf Null herunterfahren. Nur dann haben sie eine gewisse Chance. Das sagt uns die Wissenschaft. Wenn ein Land kein entsprechendes Gesetz erlässt, muss man sich fragen, ob es das Paris-Abkommen überhaupt ernst nimmt.
Noch immer nicht nachgebessert wurden auch die sogenannten NDCs, die freiwilligen Selbstverpflichtungen der einzelnen Länder, obwohl sie bisher ungenügend sind und uns eher in eine 3-Grad-Welt führen würden, wie nicht nur der deutsche Physiker Niklas Höhne warnt.
Die Risiken, dass es zu unaufhaltsamem Klimawandel kommt bei 3 Grad, sind hoch. Das ist eine Welt, die wir alle nicht haben wollen.
Spürbar ist der Klimawandel aber schon längst. In Bonn äußerten sich Vertreter Indonesiens sehr besorgt über den Anstieg des Meeresspiegels. Schon heute müsse die Bevölkerung auf einigen der unzähligen Staatsinseln umgesiedelt werden. Deshalb stehe außer Frage, dass die NDCs nachgebessert werden müssten. Doch obwohl die Klimakonferenz die geeignete Bühne gewesen wäre, Signale für eine ambitioniertere Politik blieben in Bonn aus. Zu stark protegierten viele Regierungen immer noch die fossile Energieindustrie, wie Beobachter kritisierten, darunter auch der Physiker Bill Hare, Direktor von Climate Analytics in Berlin.
Es gibt auch Fälle von unglaublicher Heuchelei. Ein bemerkenswertes Beispiel lieferte Kanada in den letzten Tagen ab. Erst erklärt das Land den Klimanotstand und am nächsten Tag genehmigt es eine Pipeline für den Transport von Schieferöl von Alberta an die Küste. Das ist einer der dreckigsten fossilen Energieträger, die man sich vorstellen kann.
Der Druck auf die Politik wird allerdings immer größer, nicht nur durch die Jugendbewegung Fridays for Future, sondern jetzt sogar durch die Finanzwirtschaft. Gestern wandte sich eine Gruppe von über 470 Investoren mit einem dringenden Appell an die Regierungen. Zusammen verwalten sie nach eigenen Angaben ein Anlagevermögen von 34 Billionen US-Dollar. Die Forderungen der Investoren: kein Bau von Kohlekraftwerken mehr, eine Steuer auf CO2 und viel größere Anstrengungen beim Klimaschutz, was den Eindruck weiter verfestigt, die Politik fällt immer mehr zurück hinter das Engagement von Regionen, Städten und Wirtschaft.
Soweit Volker Mrasik zum Abschluss der UN-Klimakonferenz in Bonn. Sicherheitsforscher eines Softwareunternehmens haben heute Nachmittag einen digitalen Angriff auf die Tabellenkalkulation Excel veröffentlicht. Eine Sicherheitslücke gefährdet offenbar alle Anwender von Microsoft Office-Programmen. Das sind viele, vor allem auch Unternehmen. Deshalb ist jetzt unser Fachkollege Peter Welchering zugeschaltet. Peter Welchering, was hat es mit dieser Sicherheitslücke und diesem neuen Angriff auf sich?
Ja, die Sicherheitsforscher von Mimecast, die haben das getan, was man immer tut, wenn man solche Einfallstore für Schadsoftware eben finden will, auf sie aufmerksam machen will. Die haben einen sogenannten Angriffsvektor gebaut. Das heißt, sie sind selber in Excel eingedrungen. Und zwar haben sie Schadsoftware von einer Webseite in eine fremde Tabellenkalkulation laden lassen. Und diese Schadsoftware, die wurde dann auch direkt ausgeführt. Im Ernstfall hätten also Saboteure, die Angreifer, beispielsweise Festplatten löschen können, Daten verändern können. Die hätten auch Rechner dann übernehmen können. Also da steckt schon eine ganze Menge an Bedrohungspotenzial dahinter.
Für die Fachleute unter unseren Hörern, wie heißt die Schwachstelle, die da jetzt aufgedeckt wurde?
Ja, es sind gleich zwei Schwachstellenkomplexe. Das macht es auch so kompliziert. Zum einen das Analysewerkzeug Power Query. Das bindet fremde Daten zum Beispiel in eine Tabelle ein. Und zum anderen das Datenaustauschprotokoll, das sich Dynamic Data Exchange nennt. Und das scheint sich als regelrechte Einfallstür für digitale Angriffe gerade zu etablieren. Da gibt es eben neben dem aktuellen Angriff dieses Softwareunternehmens Mimecast auch noch andere Fälle, in denen bei digitalen Angriffen mit genau dieser Sicherheitslücke dann gearbeitet wurde. Höchst erfolgreich übrigens. Dabei ist dieses Datenaustauschprotokoll ja an sich gesehen eine ganz nützliche Sache. Outlook zum Beispiel kann damit Kalendereinträge aktualisieren und die Tabellenkalkulation Excel, die kann auf diese Weise weitere Datenquellen ganz unproblematisch einbinden. Aber durch die Sicherheitslücke kann eben auch Schadsoftware über Kalendereinträge, Mails oder eben aber auch wie jetzt im Falle Excel über Tabelleneinträge dann auf den Rechner gelangen.
Ist etwas bekannt über Schäden bei Firmen zum Beispiel?
Also Angriffe über dieses Datenaustauschprotokoll sind bei einigen Unternehmen bekannt. Vereinzelte Angriffe gab es schon im Jahr 2017. Danach haben die eine Zeit lang zugenommen, dann hat man ein paar Monate nichts gehört, aber während der letzten Monate, da sind eben nach vorläufigen Einschätzungen genau diese Angriffszahlen wieder gestiegen. Und wenn jetzt auch noch der von Mimecast veröffentlichte Angriffsweg über diese Power Query-Funktion dazukommt, dann könnte das schon ziemlich dramatische Ausmaße annehmen.
Wir haben allerhand Sicherheitssoftware auf unseren Rechnern, Antivirenwerkzeuge, Sandboxes. Bemerken die eingeschleusten die Schadsoftware?
Also in der Regel ja. Aber die Mimecast-Spezialisten, die haben eine clevere Strategie genommen. Die haben die Schadsoftware nämlich mit zwei Tricks an Antivirusprogrammen und an solchen gesicherten Untersuchungsumgebungen, die sich Sandboxes nennen, vorbeigeschleust. Diese Antivirus-Software, die haben die Forscher überlistet, weil sie die Kopfdaten in den Datenpäckchen der Dateien, die dann übernommen wurden, einfach manipuliert haben. Und bei den Sicherheitsmechanismen wie Sandboxes, da hat die Schadsoftware dann sich weiter verbreiten können, wurde also nicht erkannt, weil sie zum Beispiel nur in die Tabelle einer heruntergeladenen Datei geladen wurde und diese Datei, die wurde nur wenige Minuten lang geprüft von der Sandbox. Die Angreifer haben es aber so eingerichtet, dass genau diese in die Tabelle geladene Datei minütlich aktualisiert wurde, während sie für diese Tabelle geöffnet blieb, diese Datei. Und erst, also zunächst gab es ganz normale Daten in diese Datei und erst bei der 10. Aktualisierung, da wurde dann die Schadsoftware in die Datei geschickt. Da hatte aber die Sandbox eben die Prüfung schon abgeschlossen, konnte also die Schadsoftware gar nicht mehr erkennen.
Mimecast hat Microsoft schon vor einigen Wochen über die offene Flanke informiert. Wie hat das Unternehmen reagiert? Warum ist das Problem noch nicht behoben?
Also Microsoft gibt im Augenblick keine Stellungnahme dazu. Microsoft hat nur einen Sicherheitshinweis rausgegeben, das reicht nicht. Die müssen die Sicherheitslücke schließen, die schon länger bekannt ist, mehrere Sicherheitslücken sogar. Das ist sehr kompliziert, sehr aufwendig und wahrscheinlich schreckt Microsoft einfach vor diesem Aufwand zurück.
Danke, Peter Welchering. Und hier geht es weiter mit den Meldungen und Lucian Haas.
Der Deutsche Ethikrat lehnt eine allgemeine gesetzliche Impfpflicht ab. In einer heute veröffentlichten Stellungnahme sieht der Ethikrat zwar eine moralische Pflicht, sich selbst und die eigenen Kinder gegen Masern impfen zu lassen, und zwar aus der Verantwortung heraus, auch jene Menschen zu schützen, die etwa aus medizinischen Gründen selbst nicht gegen Masern geimpft werden können. Aus dieser moralischen Pflicht heraus lasse sich aber nicht eine generelle gesetzliche Impfpflicht ableisten, heißt es in der Stellungnahme. Der Ethikrat empfiehlt stattdessen gezielte Aufklärungskampagnen. Nur für bestimmte Berufsgruppen im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen sei eine gesetzliche Impfpflicht empfehlenswert.
Es gibt zu wenige Erkenntnisse über Schmerzmittel bei Kindern.
Nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder leiden zuweilen unter chronischen Schmerzen, die länger als 3 Monate lang anhalten. Dagegen bekommen sie häufig Schmerzmittel verschrieben. Allerdings fehlt es an evidenzbasierten Studien über Dosierung, Wirksamkeit und Nebeneffekte der entsprechenden Wirkstoffe bei Kindern. Darauf weist ein internationales Forscherteam im Fachjournal Pain hin. Während bei Erwachsenen mit chronischen Schmerzen bereits mehr als 300.000 Patienten in Hunderten von randomisierten Studien untersucht wurden, fanden die Forscher nur 6 Studien, die auch Kinder berücksichtigten, mit einer mickrigen Gesamtzahl von 393 Patienten im Kindesalter. Diese Diskrepanz sei inakzeptabel und weitere Studien dringend nötig, so die Wissenschaftler.
Die Ozeane könnten in 4000 Jahren mehr Sauerstoff enthalten als heute.
Und das, obwohl sie im Zuge des Klimawandels deutlich wärmer wären und sich bei höheren Temperaturen eigentlich weniger Gase im Wasser lösen. Dieses etwas paradoxe Studienergebnis präsentieren Forscher des Geomar-Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung im Fachmagazin Nature Communications. Es beruht auf Modellrechnungen. Die Erklärung dafür ist folgende: Mit steigenden Wassertemperaturen sinkt künftig der Sauerstoffgehalt im Meer erst einmal. Doch in sauerstoffarmen Zonen gedeihen dann bestimmte Bakterien besonders gut, die statt Sauerstoff Nitrat atmen. Dank dieser Stoffwechselvariante wird so viel Sauerstoff eingespart, dass mit der Zeit der Sauerstoffverlust im Meer sogar ausgeglichen werden könnte.
Eine Roboterbiene hebt erstmals kabellos ab.
Für miniaturisierte Drohnen in der Größe von Insekten gibt es ein Problem. Für sie ist die Luft so zäh, dass sie für den Antrieb vergleichsweise viel Energie benötigen. Entsprechende Akkus sind aber zu schwer, um sie mit in die Luft zu hieven. Deshalb konnten fliegende Roboterinsekten in Forschungslaboren bisher nur an ein Stromkabel gebunden abheben. US-Forscher berichten nun im Fachmagazin Nature, dass es ihnen gelungen ist, eine kabellose Robo-Bee fliegen zu lassen. Für den Flug reicht der Strom aus einer eingebauten ultraleichten Solarzelle aus. Allerdings benötigt die Roboterbiene zum Abheben noch extrem starkes Licht, 3-mal so intensiv wie die normale Sonneneinstrahlung in den Tropen. Flüge im Freiland wären bislang also nicht möglich. Der Prototyp wiegt nur 1/4 eines Gramms. Die Robobee besitzt 4 Flügel aus dünner Folie, mit denen sie wie eine Libelle schlägt.
In Europa lebten einst riesige, flugunfähige Vögel.
Russische Forscher haben in einer Höhle auf der Halbinsel Krim am Schwarzen Meer fossile Knochen eines großen, frühzeitlichen Vogels gefunden. Ihren Schätzungen nach war das straußenähnliche Tier mindestens 3,5 Meter groß und wog rund 450 Kilogramm. Das ist fast 3-mal so schwer wie ein heute lebender afrikanischer Strauß. Der Riesenvogel konnte nicht fliegen, die Knochen passen aber zu einem guten Läufer. Die Forscher datierten die Überreste auf ein Alter von 1,5 bis 1,8 Millionen Jahren. Bisher waren Vorkommen von Vögeln ähnlicher Größe nur von der Südhalbkugel der Erde bekannt. Die Höhle, in der die Knochen überdauerten, war erst im vergangenen Jahr bei Bauarbeiten eines Autobahntunnels entdeckt worden.
Sternzeit, 27. Juni, die Vermessung der dunklen Erde. Seit 1992 messen Satelliten die Helligkeit der Erde bei Nacht. In den ersten 20 Jahren waren Sensoren auf Wettersatelliten der US-Luftwaffe die Hauptquelle der Daten. Diese Beobachtungen hatten eine recht schlechte Auflösung von mehreren Kilometern. Seit 2012 sind Messgeräte auf NASA-Satelliten im Einsatz, die mit etwa 1/2 Quadratkilometer Auflösung das Licht der dunklen Erde erfassen. In einem von der EU und dem Geoforschungszentrum Potsdam geförderten Projekt wurden die Datenmengen nun nutzerfreundlich zusammengetragen. Auf einer interaktiven Karte lässt sich durch Anklicken einer beliebigen Position auf der Erde die Entwicklung der nächtlichen Helligkeit nachsehen. Das Programm liefert einen guten Hinweis darauf, wie hell oder dunkel es an einem Ort ist. Die Fachleute warnen allerdings davor, die Daten zu genau zu nehmen. Nicht jeder Ort war gleich gut zu beobachten, denn an manchen war es häufiger bewölkt als an anderen. Die Schneebedeckung des Bodens spielt eine Rolle, ebenso wie der Störeffekt von Polarlichtern oder Ähnlichem. So erscheinen in den Daten die meisten Gebiete rund um den Polarkreis dauerhaft aufgehellt. Das liegt an den Polarlichtern, durch die die Satelliten von oben geblickt haben. Bedenkt man aber diese Einschränkungen, so ist das Programm ein ebenso informatives wie unterhaltsames Spielzeug, um die Helligkeit von menschlichen Siedlungen zu erfassen. Und um die Reservate zu suchen, in denen es nachts tatsächlich noch stockfinster ist.
Wie die Industrie sich mit ihren Frachtschiffen auf Niedrigwasser einstellt, erfahren Sie gleich bei den Kollegen von Wirtschaft und Gesellschaft. Am Mikrofon war Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.